Yeah, people don't understand time. It's not what you think it is.
Who is this guy?
Sorry, the pause thing keeps slipping. Stupid thing.
Last night at Kathy's, you had him on all those screens, that same guy. Talking about, I don't know, blinking or something.
Yeah, the bit about the blinking's great. I was just checking to see if they were all the same.
What were the same? What is this? Who is he?
An Easter egg.
Excuse me?
Like a DVD extra, yeah? You know how on DVDs they put extras, you know, documentaries and stuff? Well, sometimes they put on hidden ones, and they call them Easter eggs. You have to go looking for them, follow a bunch of clues in the menu screen.
Complicated.
Sorry. It's interesting, actually. He is on 17 different DVDs. There are 17 totally unrelated DVDs all with him on. Always hidden away, always a secret. Not even the publishers know how he got there. I've talked to the manufacturers, right? They don't even know. He's like, he's a ghost DVD extra. Just shows up where he's not supposed to be. But only on those. Those 17.
Well, what does he do?
Just sits there, making random remarks. It's like we're hearing half a conversation. Me and the guys are always trying to work out the other half.
When you say you and the guys, you mean the internet, don't you?
How do you know?
Spooky, isn't it?
Through the back of them. It's just
very complicated.
Lawrence, need you!
Excuse me a sec.
People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff.
Started well, that sentence.
It got away from me, yeah.
Okay, that was weird. Like, you can hear me.
Well, I can hear you.
Okay, that's enough. I've had enough now. I've had a long day, and I've had bloody enough!
Nummer 343, 39 Kilometer tiefer. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 343. Kompott, den ich am heutigen sonnigen, warmen, hat was von Sommer, Freitag, dem, was haben wir doch gleich heute? 19. Oktober 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 11:52.
Jawohl, auch nicht mehr so unheimlich lange. Und Kalendertag 293. Das Intro ist aus der berühmten Blink-Folge von Doctor Who, und zwar das erste Auftreten des Zitates. Jaha. Weil ich das unbedingt auch nochmal irgendwann unterbringen wollte. Den Titel, der erklärt sich, wenn ihr die Space-Ecke in Teil 3 ausfindig gemacht habt, fast von selbst 39 Kilometer weit runter. Wow. Aber ansonsten gibt es hier wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Meldungen aus Tech, Mafia und Space. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich mal wieder Regierung und Wirtschaft in jeder Menge eingefunden haben. 13 Grad, sunnige. Yep. Cool, greetings. Die 13 Grad Comfort Level wie 12. Es könnten aber auch 14 Grad sein, die dann windchillen wie 15. Der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 15 km/h. Oder hier 9 aus dem Southeast. Und da bin ich dann wieder. Mit. Völlig überraschend. Die Regierung. Die da erstmal mit der, naja, sie nennen es Praxisgebühr. Bei der Zahnarztpraxis nennen sie es Krankenversicherungsgebühr, irgendwie so. Ich nenne es Ulla Schmidt Gedächtnisgebühr. Also damit jedenfalls, da gab es nämlich erstmal Druck am letzten Freitag. Im Streit um die Praxisgebühr erhöht die FDP den Druck auf CDU und CSU. Weil Krankenkassen und Gesundheitsfonds Milliarden auf der hohen Kante hätten, habe die Praxisgebühr spätestens jetzt ihre Daseinsberechtigung verloren, sagt der FDP-Generalsekretär Döring der Rheinischen Post. Nur die Union wolle bei der Abschaffung lieber den Bremswagen spielen. Bundeskanzlerin Merkel hatte wiederholt erklären lassen, dass die Praxisgebühr für sie nicht zur Disposition steht. Gestern war eine offizielle Schätzung veröffentlicht worden, nach der die Reserve des Gesundheitsfonds der gesetzlichen Krankenversicherung im nächsten Jahr voraussichtlich auf über 14 Milliarden Euro steigen wird. Was nur putzigerweise kein Geld ist, was bei den Krankenkassen rumliegt, sondern eben im Fonds. Aber ja, also die FDP pöbelt halt rum, so frei nach dem Motto, ja, es gibt eigentlich überhaupt gar keinen Grund, an der Gebühr da überhaupt zu bleiben, an der festzuhalten. Formulierungsfehler. Nein, das ist kein Insufficient Coffee Error, aber Schand kann es auch nicht sein. So, Wobei, wenn ich jetzt sage, Schand kann es nicht sein, dann könnte er es ja vielleicht wieder. Na, egal. Jedenfalls gab es dann auch eine Praxisprüf, weil Bundeskanzlerin Merkel schließt eine Abschaffung der Praxisgebühr nicht mehr aus. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Kanzlerin denke über die Argumente nach, die für oder gegen die Gebühr vorgebracht würden. Sie betrachtet das Gesamtbild, das sich im Gesundheitsfonds und bei den gesetzlichen Krankenkassen derzeit biete. Hintergrund sind die Milliardenreserven im Gesundheitswesen. Die Technikerkrankenkasse will künftig auf die Praxisgebühr verzichten, sofern wir sicher dann mindestens 4 Vorsorgemaßnahmen im Jahr teilnehmen. Das ist damit dann die zweite Krankenkasse, das andere war irgendeine AOK. Fragt mich aber nicht, welche von denen. Da gibt es ja einige. Wobei ich bei den AOK auch keine Ahnung habe, wie das da organisatorisch eigentlich aussieht. Weil nach außen sehen die immer aus wie eine. Also ursprünglich war es mal so, dass das Bundesland, in dem man sitzt, hat halt eine AOK. So. Inzwischen gibt es ja irgendwie Rheinland und Hamburg in einem Topf. Naja, wie auch immer. Also jedenfalls hat Merkel verbreiten lassen, ja, sie denke dann mal drüber nach. Naja, also ich meine, das ist so ein, jetzt haltet mal die Fresse. Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Oder so, na, weil so eine richtige, echte Aussage ist das jetzt auch noch nicht. Dass ich irgendwie sagen würde, ja, ja, ihr habt ja recht, FDP. Im Krankenversicherungssystem ist gerade jede Menge Geld. So, und zuzugeben, dass die nächste Rezession gerade an der Tür steht und darauf wartet, dass wir sie reinlassen, das wäre jetzt ja auch nicht opportun. Von daher, ja, macht sie also das, dass sie sagt, ja, sie wird sich das ganz genau angucken und wird dann irgendwann zu einer Entscheidung kommen und die dann irgendwann verkünden. Ich habe jetzt eigentlich eben um 10 nach 10 die sprechende Uhr nicht gehört. Oder habe ich sie einfach nur überhört? Für dieses Telefon eingebaut auf der Uhr. 10, 13. Fein. Spricht. So, dann gab es Praxank, weil der koalitionsinterne Streit über eine Abschaffung der Praxisgebühr ist trotz des Einlenkens der Bundeskanzlerin noch nicht ausgestanden. FDP-Chef Philipp Rösler machte sich heute wie letzten Samstag, in der Rheinischen Post erneut für eine Abschaffung stark. Der CSU-Gesundheitspolitiker Max Straubinger argumentiert dagegen. Die großen Rücklagen sollten besser zu einer Beitragssenkung führen, sagte er der Zeitungsgruppe Straubinger Tagblatt Landshuter Zeitung. So hätten nicht nur die etwas davon, die zum Arzt gehen. Beitragssenkung. Beitragssenkung ist das Dümmste, was ihr machen könnt. Weil wenn ihr nämlich jetzt eine Beitragssatzsenkung macht, dann werdet ihr mit der nächsten Rezession eine Beitragssatzerhöhung machen, die dann allerdings, so wie ich die Regierung einschätze, nicht mehr geteilt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern wird, sondern nur noch bei den Arbeitnehmern landet. Oder anders ausgedrückt, nein. Na, im Eins davon abgesehen, den Sinn hinter der Praxisgebühr könnte mir bei Gelegenheit vielleicht nochmal jemand erklären. Ich sehe ihn nämlich nicht. Die Ursprungsidee war ja wohl, wenn ich das richtig rausinterpretiere, dass mit der Einführung dieser Gebühr die Leute weniger häufig zum Arzt gehen würden. Nur ja, können vor Lachen. Wenn man krank ist, geht man zum Arzt. Und die alten Leute, denen ansonsten akut langweilig wäre und die niemanden zum Reden haben, die gehen halt auch zum Arzt. Die kaufen sich dann weniger. So, aber einmal im Quartal 10 Euro, das kriegen sie gerade noch hin. So, von daher, die Lenkungswirkung, also die mutmaßliche Lenkungswirkung, dass Leute weniger zum Arzt gehen, die ist halt nicht eingetreten. So, was ist denn sonst die Wirkung? Naja, wir stopfen da Geld über einen sehr indirekten Weg ins Krankenversicherungssystem rein. Naja, also ich meine, die 2 Milliarden können man auch einfach irgendwie aus Steuern da reinblasen. Oder halt eine Beitragssatzerhöhung, um entsprechend das machen, wenn man das wirklich wollen würde. Wenn es ums Geld ginge. Ja. Aber hey, also die offiziellen Begründungen, die würden mich auch wirklich nochmal interessieren. So, dann gibt es die Södaxis, weil im Koalitionsstreit um die Abschaffung der Praxisgebühr schwindet der Widerstand in der Union. Mit Bayerns Finanzminister Markus Söder zeigte sich nun auch ein CSU-Politiker offen für ein Ende der Gebühr. Weil der nämlich schon sieht, ja, also wenn wir da einknicken, könnte uns locker passieren, dass wir die Herdprämie durchbringen. Das ist natürlich, also so hat er das natürlich nie formuliert und so wird das natürlich auch nicht sein. Aber genau das ist, was mir da so ins Gesicht hüpft. Ja, geben und nehmen. Es gebe Milliardenüberschüsse im Gesundheitsfonds. Es sei also denkbar, die Praxisgebühr abzuschaffen, sagte Söder der Frankfurter Rundschau. Die FDP fordert die Abschaffung der Praxisgebühr. Die Union war immer dagegen. Am Freitag hatte Kanzlerin Angela Merkel angesichts der neuen Rekordreserven der gesetzlichen Krankenversicherung die Gebühr offen in Frage gestellt. Na, genau genommen hat Merkel gesagt, ja, ach, denke ich mal drüber nach. Na, shut up. Ist, was mir da so ins Gesicht hüpft als Antwort. Warum mir die Antworten heute alle ins Gesicht hüpfen? Keine Ahnung. So, dann gibt's den Singhalter. In der CSU bahnt sich ein Streit um die Zukunft der Praxisgebühr an. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Singhammer will nämlich im Gegensatz zu seinem Parteikollegen Söder an der Gebühr festhalten. An der Position der CSU-Landesgruppe in dieser Frage habe sich nichts geändert, sagte Singhammer der Nachrichtenagentur DAPD. Ich dachte, die wäre pleite. Stattdessen könne man aber darüber nachdenken, den Beitragssatz für die Krankenversicherung zu senken. Ja, um dann bei der nächsten Erhöhung wieder nur die Arbeitnehmer zu belasten. Nein, kann man nicht. Wenn es um das Geld ginge, was da so viel zu viel wäre, das könnte man auch über den Beitragssatz wieder reinholen. Ja, da müsste man den Beitragssatz erhöhen. Ja, und? Die Praxisgebühr jetzt zahlt wer? Was, nur die Arbeitnehmer? Ja, eben, seht ihr. Na? Eine Begründung, warum ich bei Zahnarzt und bei allen anderen Ärzten jeweils einmal 10 Euro pro Quartal abdrücken können soll, könnte mir bei Gelegenheit auch nochmal jemand erzählen. Und wenn ich dann Pech habe, wie im letzten Quartal, und dann auch nochmal über die Notaufnahme im Krankenhaus lande, dann darf ich da auch nochmal 10 Euro lassen. Plus 10 Euro für jeden Tag, den ich drin bin. Been there, done that. Gibt schönere Dinge, die man für das Geld machen kann. Ja, okay, iPhone kaufen, haha. Wenn's denn mal eins gäbe. Also eine Begründung, warum man denn jetzt irgendwie an der Praxisgebühr festhalten will, die muss ich gleich überlesen haben. Na, weil, also, ja, wenn da schon zu viel Geld ist, ja, dann senken wir die Beitragssätze. Ihr könnt auch einfach mal diese unfaire Praxisgebühr hier abschaffen. Die ist nämlich unfair, weil die nämlich die Leute, die es sich leisten können, nicht belastet. Die Leute, die es sich nicht leisten können, belastet sie aber. Dann gibt es dann Leute, die haben arg wenig Geld, offiziell zu viel, um von der Zuzahlung befreit zu sein. Die können sich das nicht eben mal leisten, 10 Euro aus dem Fenster zu kicken. Na, weil ist jetzt nicht so, als würde man für die 10 Euro auch 10 Euro an Gegenwert bekommen. Nicht in jedem Fall. Na. Immerhin ist jetzt das Geblödel weg mit 5 Euro pro Arztbesuch. Das war ja dann noch so die nächste großartige Idee, wo dann vor allen Dingen die Leute mit betroffen wären, die nämlich im Quartal häufiger mal zum Arzt gehen. Chronisch Kranke, fällt mir so spontan ein. Weil das ist dann wieder auch eine Belastung. Aber so, dann hat der Bundesrat die umstrittene Reduzierung des Rentenversicherungssatzes von derzeit 19,6 auf 19,0% abgenickt. Eine Stellungnahme, in der die Absenkung kritisiert worden war, fand keine Mehrheit. Ja, und jetzt wird schon wieder blöd durchgestochen, naja, 18,9. Weil, müsst ihr wissen, im Rentensystem ist zu viel Geld. Deswegen müssen wir die Rente mit 300 einführen. Ich reite da so lange drauf rum, bis mir langweilig wird. Ja, ja, kurzfristig, langfristig. Also wir haben jetzt im Rentensystem zu viel Geld. Deswegen müssen wir alle länger arbeiten. Deswegen werde ich nie in meinem Leben noch nur einen einzigen Cent Rente bekommen. Aber außerdem billigte der Bundesrat noch die Erhöhung des monatlichen Regelsatzes für Hartz-IV-Empfänger. Ein Alleinstehender erhält ab nächstem Jahr 8 Euro mehr. Hui! Ja, so, dann gibt es den Asylrich. Weil, müsst ihr wissen, es ist mal wieder, na, eigentlich ist es noch ein bisschen früh für Wahlkampf in Bayern. Bundesterrorminister Friedrich plant sofort Maßnahmen gegen Asylmissbrauch. Damit reagierte der CSU-Politiker auf die zunehmende Zahl von Flüchtlingen aus Serbien und Mazedonien. In der Blöd-Zeitung sprach sich Friedrich dafür aus, Asylverfahren zu beschleunigen und Unberechtigte rasch wieder in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Das ist jetzt verklausuliert für Ausländer raus, Ausländer raus. Herr Friedrich, wo war doch gleich in den letzten Monaten, also genau genommen im letzten Jahr, bekannt, dass wir da gerade ein Terrorismusproblem haben? Was? Die Rechtsextremen? Und dann machen sie was? Rechtsextreme Propaganda? Das ist warum eine schlechte Idee? Na, also erstmal stellt er sich hin und behauptet, ja, es gäbe ja so viel mehr Asylsuchender aus, was war es doch gleich, Serbien und Mazedonien. Aha, könnte es sein, dass es denen da vielleicht extrem überhaupt nicht gut geht? Weil, Mr. Wissen, um hier nach Deutschland kommen zu können und nicht sofort wieder abgeschoben zu werden, muss man auf direktem Weg herkommen, über irgendeins der Nachbarländer. Braucht man nicht versuchen. Also irgendwie am Boden einreisen geht nicht, weil dann wird man nämlich in das sichere Drittland zurückgeschickt. Unabhängig davon, ob man dann da direkt wieder zurückgeschickt wird, nach wo immer man offiziell hergekommen ist. Ja, aber hey, also Brüllrich brüllt da rum. Dazu wolle er auch die Bundespolizei einsetzen, erklärte Friedrich. Zugleich müsse auf europäischer Ebene dafür gesorgt werden, wieder eine Visumspflicht für Bürger aus beiden Ländern einzuführen. Dazu habe er bereits Kontakt mit der EU-Ratspräsidentschaft aufgenommen. Wer ist jetzt doch gleich EU-Ratspräsident? Ungarn? Nee, Ungarn ist es nicht. Egal. Und dann gab es auch noch Bundesterrorminister Hans-Peter der Brüllrich will Asylbewerber mit strikten Regeln abschrecken. Wer aus sicheren Herkunftsstaaten komme, dazu zähle er Mazedonien und Serbien, solle künftig weniger Barleistungen erhalten. Wer aus sicheren Staaten kommt, braucht überhaupt keine Leistung erhalten, weil er gar kein Asyl bekommt. Oder will er jetzt noch, bevor über das Asyl entschieden wird, die Leute gängeln? Wenn er die Leute gängeln will, bevor über das Asyl entschieden wird, wo er doch das Ergebnis des Entscheids bereits vorwegnimmt, irgendwas funktioniert da gerade nicht, ne? Weil solange nicht entschieden ist, ist nicht entschieden. Da haben die alle gleich behandelt zu werden, egal wo sie herkommen. Und wenn darüber entschieden ist und die Länder da doch angeblich, ach so sicher, wären ja, dann gibt's eh kein Asyl. Na, wie vielen Leuten wurde in Deutschland eigentlich im letzten Jahr mal Asyl gewährt? Die Anzahl dürfte relativ übersichtlich sein. Da könnte man fast eine Namensliste bekommen. Weil Deutschland ist nicht berühmt als Asylland, beziehungsweise genau genommen hat Deutschland nur noch pro forma ein Asylrecht. Na, das ist ja offiziell abgeschafft worden mit dem Jahr, aber wer aus sicheren Drittländern kommt. Das sagte der CSU-Politiker der Blöd-Zeitung. Er kritisierte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Aufstockung der Leistungen für Asylbewerber auf Hartz-IV-Niveau. Moment. Flugzeug, flieg mal eben weg. Nur noch mal zum Mitmeißeln. Der Herr Innenminister, der Verfassungsminister, kritisierte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Moment. Das Bundesverfassungsgericht hat auf Basis wie entschieden? Was? Auf Basis eines Grundgesetzes? Also der Herr Terrorminister kritisiert das Grundgesetz, ja? Es kann doch nicht sein, dass alle Menschen gleich zu behandeln sind. Es kann doch nicht sein, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Ja? Ist es das, was er haben will? Herr Terrorminister, Sie haben sich gerade weit außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gestellt. Jetzt wäre ein echt guter Zeitpunkt, Sie in Verfassungshaft zu nehmen, wenn wir so etwas hätten. Das werde dazu führen, dass die Asylbewerberzahlen noch weiter steigen. Die Bundesländer könnten sich aber wehren, indem sie Sachleistungen statt Bargeld verteilen. Was dann nämlich eine Gängelung ist, die er dann ganz offiziell als Gängelung ankündigt. Also der Herr Innenminister hält sich weit außerhalb der Verfassung auf. Wie gesagt, jetzt wäre ein echt guter Zeitpunkt, ihn in Verfassungshaft zu nehmen, wenn wir sowas hätten. Ah? Und sowas nennt sich Innenminister. Ja, ich meine, okay, Innenminister und Verfassung, die haben noch nie so richtig gut zusammengepasst. Aber, also, das ist schon mehr als dreist. Er kritisiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, weil, hey, wir können jetzt die Leute nicht mehr so doll gängeln, wir müssen sie anders gängeln. Er hat das Urteil des BVFG offensichtlich nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, was ein Grundgesetz ist und was es bedeutet. Und dann möchte der Herr Friedrich einfach mal ein bisschen gefoltert werden. Weil, hey, das Grundgesetz erhält es nicht für gültig. Ja, schön, ne? Ich meine, er ist Bayer. Bayern hatte doch damals, wenn ich da richtig informiert bin, das Grundgesetz nicht anerkannt. Das giltet nur offiziell, weil, es haben genügend andere Länder es anerkannt. No? Da. Gäh. So. Da gibt es jedenfalls CZ Meinsam, die christlich zensierende Union, die christliche soziale Union. Haha, sozial, haha, eine linke Partei, haha. Entschuldigung. Wird voraussichtlich nicht mit einem eigenen Programm in den Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr ziehen. Generalsekretär Doofbrindt sagte dem Magazin Focus, rechne mit einem gemeinsamen Programm von CDU und CSU. Ja, mei, die sind ja auch nicht mal Konkurrenz. Weil wären sie Konkurrenz, dürften sie nicht gemeinsam als eine Fraktion sich in die Landschaft stellen. Die sind keine Konkurrenz, sie tun nur so. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass Friedrich ja gerade wieder bewiesen hat, dass rechts von der CSU es niemanden geben kann. Ja, übrigens, wer es wagt, irgendwie andere rechte Propaganda zu machen, muss damit rechnen, dass gegen ihn vorgegangen wird. Wann wird denn mal gegen den Herrn Verfassungsbruchminister vorgegangen? Verfassungsbrüche, die ihm bereits gerichtlich nachgewiesen wurden, wären zum Beispiel das Bundeswahlgesetz, was er ja ganz offensichtlich verfassungswidrig formuliert hat. Ne? Es gibt da schließlich ein gültiges BFFG-Urteil. Und das ist so, was mir einfällt, ohne dass ich anfange, drüber nachzudenken. Wenn ich anfange, drüber nachzudenken, fallen mir vermutlich noch die eine oder andere Gesetzesänderung ein, für die Friedrich offiziell auch verantwortlich war. Die wollen dann gemeinsam mit einem Wahlprogramm auftreten, bla bla. Nach Agenturberichten hatte es dagegen in der CSU zwischenzeitlich Vorbehalte gegeben, da die Landtagswahl in Bayern und die Bundestagswahl im kommenden Herbst wahrscheinlich zeitlich kurz aufeinander folgen werden. Warum die nicht an einem Wochenende die beiden Wahlen abhandeln, könnte mir bei Gelegenheit vielleicht auch nochmal jemand darlegen. Ja, das haben sie noch nie gemacht. Ja und? Na, es gibt so viele Dinge, die noch nie irgendjemand gemacht hat. Von daher, ja. So, das war am Samstag. Am Sonntag gab es hier dann Rösozial. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler hat sich gegen Sozialtarife für Strom ausgesprochen. Man solle dafür sorgen, dass die Strompreise insgesamt und für alle unter Kontrolle bleiben. Das sagte er der Welt am Sonntag. Wenn man auf der einen Seite eine Kostenentlastung energieintensiver Industrien habe, auf der anderen Seite Sozialtarife für Geringverdiener, dann bleibe die Mitte übrig, die das alles bezahlen müsse. Und deswegen kann es doch nicht sein, dass nur die Mitte alles bezahlt. Wir sollen die Armen doch mal alles bezahlen. Na, jeder, der kann, darf ja irgendwie, wie war das, als Unternehmen darf man ja sogar diverse, die EEG-Umlage E, die man steuerrechtlich wieder abrechnen lassen kann. Und dann ist das gerückt, ja natürlich bezahlen das die kleinen Leute. Das bezahlen alles immer die kleinen Leute. Dass die kleinen Leute aber nicht so viel Geld haben, um wirklich jeden Scheiß bezahlen zu können. Auf die Idee kommt so eine Figur wie Rösler nicht. Woran das wohl liegen mag. So, dann gibt es mal wieder Neues von Plavan. Frau Plavan hat sich ja, ich habe sie im Jahresrückblick Teil 2, gerade vor ein paar Wochen verwurstet. Vor ein paar Wochen, vor einem Monat. Ja, wie auch immer. Also jedenfalls, da ist ja im Mai irgendwann kam ja die Geschichte auf, so ja, ihre Doktorarbeit riecht irgendwie nach Plagiat. Und da gibt es jetzt also Neuigkeiten, wie zum Beispiel am, Sonntag, die hier. In der umstrittenen Doktorarbeit von Bildungsministerin Annette Schavan hat ein Gutachter eine plagiierende Vorgehensweise festgestellt. Das berichtet das Magazin Der Spiegel. Der Gutachter habe Textstellen auf 60 der 351 Seiten beanstandet, berichtet das Magazin. Die Düsseldorfer Universität überprüft seit mehreren Monaten Schavans Doktorarbeit aus dem Jahr 1980 auf Plagiatsvorwürfe. Der mit der Prüfung der Arbeit beauftragte Promotionsausschuss tagt den Bericht zufolge am Mittwoch. Da gab es dann einen Tag später auch noch die Meldung, dass Bildungsministerin Annette Schavan um ihren Doktortitel bangen muss und um ihre politische Zukunft. Ein Gutachter wirft ihr nach Medienberichten bewusste Täuschung bei ihrer Promotionsarbeit vor. Es ergebe sich das charakteristische Bild einer plagiierenden Vorgehensweise, stellte der Prüfer der Universität Düsseldorf fest, wie Spiegel und die Süddeutsche Zeitung zitieren. Schavan wehrte sich gegen den Vorwurf, sie habe absichtlich getäuscht. Der Witz ist, sie wird im Gegensatz zu Herrn Guttenplack sich nicht mit 80 Datenträgern rausreden können, sondern es muss Handarbeit gewesen sein. Was dann ein Plagiat nicht unbedingt besser macht. Dann weist sie zurück, weil Bundesbildungsministerin Annette Schavan wehrt sich gegen den Vorwurf, sie habe bei ihrer Doktorarbeit absichtlich getäuscht. Die Unterstellung einer Täuschungsabsicht weise sie entschieden zurück, sagte Schavan der dpa. Die Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität überprüft seit mehreren Monaten Schavans Doktorarbeit aus dem Jahr 1980 auf Plagiatsvorwürfe. Nach einem Bericht des Spiegel kommt das Gutachten zu dem Schluss, die Politikerin habe bei der Arbeit bewusst getäuscht. Na, ist wieder die gleichen zwei Möglichkeiten wie bei Guttenplack. Es liegt offensichtlich eine Täuschung vor. Wenn sie sagt, nein, das war nicht bewusst, gibt's wie bei Guttenplack die Möglichkeit, sie wusste nicht, was sie tat. Sie ist geistig nicht zurechnungsfähig. Das qualifiziert sie auch nicht als Ministerin. Genauso wie es Guttenplack nicht qualifiziert hat als Minister. Na, wenn sie Zweitliteratur, Zweitquelle nimmt und so tut, als hätte sie die Originalbücher, die die Zweitliteratur da behandelt, gelesen, dann ist das eine Täuschung. Wenn die nicht bewusst gewesen sein sollte, dann ist sie nicht zurechnungsfähig gewesen zu dem Zeitpunkt, was dann die Frage aufwirft, ob sie denn zum jetzigen Zeitpunkt zurechnungsfähig ist. Ja, ich meine, das Spiel, das haben wir bei Guttenplack gespielt, das Spiel, da können wir bei ihr auch noch ein zweites Mal spielen. Es wird nicht schlechter jedes Mal. So, am Montag gab es dann Kritik, weil Bundesbildungsministerin Annette Schavan hatte die Veröffentlichung von Details des Gutachtens zu ihrer Doktorarbeit kritisiert. In der Südwestpresse kündigte sie an. Geh weg. In der Südwestpresse kündigte sie an, jetzt bleibe ihr nichts anderes übrig, als sich zu wehren. Sie werde zu den Vorwürfen gegenüber der Universität Stellung beziehen. Sie lasse sich das nicht bieten, weil es kann doch nicht sein, dass sie feststellt, dass ich doof bin. Also ich meine, wo sie auf der einen Seite nicht völlig Unrecht hat, ist die Aussage, wie kommt es eigentlich, dass so eine Aussage in der Presse landet, bevor sie irgendwie bei Plavan selber landet? Das ist stilistisch nicht hübsch. Auf der anderen Seite macht das aber die Aussage nicht kaputt. Na, weil also wenn sie gelogen hat, dann hat sie gelogen. Dann ist das auch scheißegal, ob das zuerst in der Presse landet oder nicht. Dann möge sie doch bitte mal zu dem Vorwurf an sich Stellung nehmen. Nein, sie hätte nicht bewusst getäuscht, okay? Gut, sie hat nicht bewusst getäuscht. Sie ist zu doof, eine Doktorarbeit zu schreiben. Welche Alternative gibt's denn sonst? Weil die Doktorarbeit weist Spuren von Täuschung auf. So, wenn sie die nicht bewusst da reingemacht hat, naja, dann war sie zu blöd dafür. Oder gibt's noch irgendeine dritte Alternative? Dann möge sie mal offenlegen, welche Alternative sie denn sieht. Da gab es auch am Montag, ist sie dann gedeckt worden. Die wegen Plagiatsvorwürfen unter Druck geratene Bildungsministerin Schavan erhält Unterstützung von Bundeskanzlerin Merkel und mehreren Kabinettskollegen. Frau Merkel sagte in Berlin, die Ministerin habe ihr vollstes Vertrauen. Genauso wie der Herr, wie hieß er doch gleich, da der ehemalige Verteidigungsminister vor ihr. Dann der Guttenplag, der Wulff. Vollstes Vertrauen, ja. Das ist vorm Rücktritt der wievielte Schritt davor? Ja, es ist auf dem Weg zum Rücktritt jedenfalls ein Schritt, der den Rücktritt in der Vergangenheit nicht verhindert hat. Auch Vizekanzler Rösler, FDP, und Verteidigungskanzler Minister de Maizière, CDU, steckten Frau Schavan den Rücken und warnten vor einer Vorverurteilung. De Maizière sagte den Ruhrnachrichten, es sei unerhört, dass das Gutachten über die Dissertation der Ministerin an die Öffentlichkeit gelangt sei, bevor sie selbst davon erfahren habe. Ja, und zum Inhalt dessen, was da an die Öffentlichkeit gelangt ist, äußern man sich lieber gar nicht, weil man dann irgendwie ja sich sinnvoll äußern müsste. Wo kämen wir denn auch hin, wenn man sich da sinnvoll äußern müsste? Dann gibt's den Dektorvater. Der Doktorvater von Bundesbildungsministerin Schavan Wehle hat die CDU-Politikerin gegen Plagiatsvorwürfe in Schutz genommen. Bei der in Frage stehenden Dissertation aus dem Jahr 1980 handele es sich um eine beachtliche Arbeit, sagte Wehle der Rheinischen Post. Sie habe absolut dem wissenschaftlichen Standard entsprochen. Ein Gutachter der Universität Düsseldorf war zu dem Schluss gekommen, dass Schavan bei ihrer Doktorarbeit bewusst getäuscht und Zitate nicht korrekt gekennzeichnet hat. Und sich übrigens seit Mai auch nicht mal ein einziges Mal dazu ins Benehmen gesetzt hat, was denn nun mit den Vorwürfen ist. Ja, ja, da war es nur das Schavan-Plug, beziehungsweise halt im Dunstkreis Vroni-Plug, Gotten-Plug etc. Da halt das Wiki, wo auftauchte, ja, gibt's da Seiten, auf denen irgendwie heftig Zitate rumliegen, ohne gekennzeichnet zu sein. Da hat sie sich ja nicht zu geäußert. Da gibt's eine Unzeige, weil nachbekannt werden, eines Gutachtens über die Doktorarbeit von Bundesbildungsministerin Schavan hat die Universität Düsseldorf Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Übrigens, das schmackhafte Detail hier ist Bundesbildungsministerin. Das ist wie, als wenn man Transsilvana Koch-Merin in den Bildungs-, Wissenschafts- und Bildungsausschuss im EU-Parlament setzt. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, da ist sie ja auch nicht so unheimlich lange drin gewesen. Ne? Also ich meine, von jemandem, der anderen Leuten politisch was über Bildung erzählen will, würde ich zumindest erwarten, dass er keine plagierte Doktorarbeit in der Tasche hat. Na, ist das denn so viel zu viel verlangt? Na, ich meine, Merkel kann sich hinstellen und kann sagen, ja, also hier den Herrn Verteidigungsminister hat sie ja nur als Verteidigungsminister angestellt. Das ist ja egal, ob der seine Doktorarbeit nicht sauber gemacht hat. Aber eine Bundesbildungsministerin, da möchte man schon erwarten, dass die keine grauen Flecken, schwarzen Flecken auf ihrer weißen Weste hat. Aber wie will die dann noch hier erzählen, wie man sich denn moralisch zu verhalten hätte? Das ist eigentlich der viel interessantere Teil. Es bestehe der Verdacht auf Weitergabe vertraulicher Informationen, teilte die Hochschule mit. Nach Plagiatsvorwürfen gegen die Doktorarbeit aus dem Jahr 1980 prüft der Promotionsausschuss der Heine Universität seit Mai, bla bla. Ja, also die Uni sagt, also das ist eigentlich mal nicht hübsch, dass die Daten da rausgerutscht sind. Wie kann das? ja, wird im Zweifel zwar nicht rauskommen, da wird irgendjemand geplaudert haben, der nicht hätte plaudern sollen. Nicht? Die Journalisten könnt ihr kaum fragen, weil die können sich darauf berufen, dass sie nichts sagen. Dann gibt's den Krampf. Bundesbildungsministerin Annette Plavan-Schawan geht in der Plagiatsaffäre um ihre Doktorarbeit in die Offensive. Sie wird kämpfen, sagte sie am Rande eines Israel-Besuchs. Was hat sie eigentlich in Israel zu suchen? Egal. Die SPD legt ihr den Rücktritt nahe. An der Uni Düsseldorf beschäftigt sich die zuständige Prüfungskommission mit dem Fall der Kommission. Die Kommission wollte über das interne Gutachten zu Schawans Doktorarbeit beraten, dessen Bekanntwerden die Ministerin am Wochenende in die Enge getrieben hatte. Die Uni suchte die undichte Stelle und stellte Strafanzeige. Die Staatsanwaltschaft prüft die Aufnahme von Ermittlungen. Übrigens, ne, im Gegensatz zu Guttenplack dürfte Frau Plavan übrigens eine eidesstattliche Erklärung abgegeben haben, dass das alles höchst selbst von ihr höchst selbst gewesen ist. Oder anders ausgedrückt, im Gegensatz zu Guttenplack könnte, wenn ihr denn die Täuschung nachgewiesen werden sollte, das auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Na, umso putziger, dass dann schon wieder irgendwelche Forderungen aufkamen von wegen, ja, aber es müsse doch irgendwann auch mal gut sein. Wozu mir nur einfällt, ja, das können wir gerne einführen. Dann hat aber ein Doktortitel auch nur noch so lange geführt werden zu dürfen, bis nicht mehr gegen den ermittelt werden darf. Na, weil also solange jemand durch die Landschaft laufen darf und sich Doktor nennen darf, mit einer plagiierten Dissertation, gibt es schlicht und ergreifend überhaupt keinen Grund, warum gegen die Dissertation dann nicht auch Vorwürfe untersucht werden dürften. So, ganz noch das Schabot. Weil im Zusammenhang mit den Plagiatsvorwürfen gegen Bundesbildungsministerin Schawan äußert sich die Universität Düsseldorf derzeit nicht zum Stand des Verfahrens, teilte der Rektor der Hochschule Pieper am Abend nach einer Sitzung des Promotionsausschusses mit. Er verwies dabei auf ein Schreiben der Anwälte der CDU-Politikerin, weil es gibt doch nichts, was leichter ausdrückt, wie sicher die Frau sich ist, dass die Vorwürfe völlig gegenstandslos sind, als wenn sie erstmal einen Maulkorb verteilt. Na? Alles, was jetzt allerdings in der Landschaft rumsteht, ist, es gibt da dieses gerüchtete Gutachten, aus dem Spiegel und Süddeutsche zitiert haben. Und es gibt ihre Aussage, nein, stimmt nicht. So, wenn sie da nicht noch irgendwas Fundierteres dagegen zu setzen hat, dann bleiben diese zwei Aussagen jetzt so lange in der Landschaft rumstehen, bis irgendwer sich bequemt, dann doch mal was rauslassen zu wollen. Hint, wenn ihr öffentlich der Doktortitel aberkannt wird, dann ist das übrigens öffentlich. Da wird sie kaum für sorgen können, dass das nicht öffentlich ist. Ja, also irgendwie so ein bisschen unsouverän kommt sie dabei rüber. Ganz unabhängig davon, ob da jetzt was dran ist oder nicht. Ups, ich habe die halbe Stunde gleich wieder voll. Da gibt es die Rentensenkung. Die Renten werden in einem Zeitungsbericht zufolge im kommenden Jahr wohl nur geringfügig steigen. Naja, genau genommen werden sie gesenkt. So würden die Altersbezüge in Westdeutschland voraussichtlich nur um etwa 1% angehoben, schreibt das Handelsblatt unter Berufung auf das Institut für Weltwirtschaft. Schuld daran sei die Rezession im Jahr 2009, durch die Löhne gesamtwirtschaftlich geschrumpft seien. Ja, ach, und nachdem wir nie wieder Lohnerhöhungen kriegen dürfen, weil die nächste Krise kommt ja schon, werden die Renten natürlich weiter sinken, real. Ach, Überraschung. Na, da stellen sich dann Leute hin und sind dann total überrascht davon. Nein, sowas? Wie kann das? So, dann gab's Schäuble-EU. Deutschland macht Tempo bei der Europäischen Fiskalunion zur dauerhaften Lösung der Euro-Schuldenkrise. Hat Schäuble nämlich rasche und teils tiefgreifende Vertragsänderungen in der EU angestrebt. Der Finanzminister will unter anderem den EU-Währungskommissar stärken und plädiert ferner für eine Stärkung des Europäischen Parlaments mit einem flexiblen Stimmrecht. Also Hintergrund ist, Schäuble sagt, es soll da eine EU-Instanz geben, die über die Rechte des Parlaments, über die eigenen Staatshaushalte zu entscheiden, immer noch ein Vetorecht hat. Weil, müsst ihr wissen, diese EU-Kommissare, die werden nämlich gewählt von... Oh, gar nicht. Ach schön, ja dann umso besser, dass die ein Vetorecht kriegen gegen demokratisch legitimierte Gestalten in irgendwelchen Landesparlamentern. Und dann will er das EU-Parlament, das dann eben, wenn es um Euro-Fragen geht, nur Parlamentarier abstimmen dürfen, die aus Euro-Staaten kommen. Das, ja, würde die ganze Sache ein bisschen entspannen, insofern als dann Länder, die da sowieso nicht von betroffen sind, deren Abgeordnete sich nicht zu ins Benehmen setzen brauchen. Weil, naja, die haben halt, also die brauchen da nichts drüber zu sagen zu haben. Aber hey. Also das ist so Schäubles Idee der Entdemokratisierung. Da gibt es dann, woran man erkennt, dass eine Idee eine dumme ist. Das deutsche Mitglied im EZB-Direktorium Asmussen unterstützte den Vorstoß von Finanzminister Schäuble, mehr Kompetenzen an die EU abzugeben. Daran. Wenn Asmussen irgendwas befürwortet, bin ich spontan dagegen. Ohne dass ich intensiver drüber nachdenken muss, das geht ganz einfach. Asmussen, nur nochmal von Hinterkopf, ist die dumme Pfeife, die zwecks Bankensubventionen auch nach dem Regierungswechsel im Finanzministerium geblieben ist. Ja, also eine Figur, die ein Mr. Stonebridge dahinterlassen hat und der dann aus völlig schwammigen Gründen, obwohl er nicht zum Präsidiumsmitglied in der EZB wurde oder zum deutschen Vertreter oder was weiß ich, sitzt er aus irgendwelchen Gründen jetzt in der EZB und darf da irgendwie eine Meinung haben. Gute Meinungen haben darf er, aber als EZB-Blubber hat er eigentlich, ist er eigentlich ja gerade nicht. Da ist mir völlig unklar, wie der da eigentlich hinkommt, aber hey. Und der findet das jedenfalls gut. Asmussen sagte im Hessischen Rundfunk, in Zukunft müsse mehr Souveränität in Europa geteilt werden, um den Stabilitätserfordernissen der Währungsunion Rechnung zu tragen. Es kann doch nicht sein, dass die Länder alleine entscheiden dürfen. Dazu fällt mir nur ein, also das Letzte, was ich irgendwie im Hinterkopf habe, ist, das EU-Parlament ist nicht in freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt, ist damit kein richtiges Parlament, ja, weil Stimmen aus einigen Ländern wiegen mehr als Stimmen aus anderen Ländern. Ja, Anzahl Personen pro Abgeordneter im Parlament ist ungleich, signifikant ungleich. Und auf der anderen Seite haben wir dann da eine EU-Kommission, die ist von wem gewählt? Was? Von dem EU-Parlament, was gar nicht demokratisch legitimiert ist? Und dann ist gesagt, nö, die sind nicht legitimiert, Punkt. Macht erstmal richtige Wahlen. Dann können wir darüber reden, ob irgendwelche Kompetenzen irgendwann abgegeben werden können. Aber solange es kein demokratisch legitimiertes Gremium gibt, wo irgendwas hin abgegeben werden kann, hat da nichts abgegeben zu werden. Brauchen wir gar nicht weiter darüber reden. So, dann gab es auch am Mittwoch die Kartellkassen. Trotz vielfältiger Kritik will die Koalition die gesetzlichen Krankenkassen künftig dem Kartellrecht unterstellen. Das sieht der Entwurf der Bundesregierung zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen hervor. Morgen steht die abschließende Beratung darüber im BIM-Bistag auf der Tagesordnung. Ja, ja, ist doch noch abgenickt. Die Vorschriften zur Kontrolle von Zusammenschlüssen werden demnach auf die Vereinigung von Kassen angewendet. Der größte Brüller der ganzen Geschichte ist, ihr könnt ja gerne mit Kartellrecht fuchteln, aber Krankenkassen haben das Problem, dass die Leistungsausgaben gesetzlich geregelt sind. Die zahlen also alle dasselbe. Bis auf irgendwo da so in den Randbereichen, wo die eine oder andere Kasse mehr oder weniger zahlt. Aber im Kern ist das alles gesetzlich geregelt. Die Einnahmen sind sowas von gesetzlich geregelt. Noch gesetzlicher geregelt können sie gar nicht sein. Was hat da Kartellrecht drinne zu suchen? Ja, es ist kein freier Markt. Wäre es ein freier Markt, müsstet ihr ein paar Regeln wegnehmen. Da müsst ihr euch schon entscheiden. Entweder ihr wollt da den freien, die Märkte, wenn ihr die freien Märkte da haben wollt, dann müsst ihr da aber euren Arsch mal in Bewegung setzen, da was für zu tun. Und bei der Gelegenheit dann noch beweisen, dass es irgendwas funktioniert, weil die freien Märkte haben in Euroland auch nicht so richtig großartig funktioniert. Könnte man mal gemerkt haben. Aber so, dann soll es eine Wahlreinigung gegeben haben. Wahlrechtseinigung, genau genommen. Bei den Gesprächen über ein neues Wahlrecht für den Bundestag hat es einen Durchbruch gegeben. Wenn der Blinddarm durchbricht, das tut höllisch weh, habe ich gehört. Ich hole das nicht aus. Nach SPD-Angaben haben sich die Fraktionen grundsätzlich auf ein Modell mit Ausgleichsmandaten geeinigt. Damit werden den Überhangmandate vollständig neutralisiert, sagt der SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann. Naja, das Angebot als solches ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile auf dem Tisch. Von daher, was ist da jetzt neu dran? Dass irgendwie auch Unionspfeifen gesagt haben, ja, können wir uns vorstellen, oder was? Die Neufassung war notwendig geworden, weil das Bundesverfassungsgericht zentrale Teile des Wahlrechts für verfassungswidrig erklärt hatte. Nachdem ein Minister Friedrich nicht nur die ihm gesetzte Frist mehr als ausgenutzt hat, nämlich um mal eben ein halbes Jahr überschritten, sondern dann auch von Anfang an klar war, dass das, was da an neuem Recht kommt, verfassungswidrig sein würde, weil es die Anforderungen vom BFFG-Urteil auch inhaltlich nicht erfüllt hat. Ha? Diensthabender Verfassungsbruch. Aber hey, es kann doch nicht sein, dass Asylbewerber so viel Geld kriegen wie Hartz-IV-Empfänger. Ja. Na, oder anders ausgedrückt, ja, da wollen sie dann die Überhangmandate ausgleichen. Ja, dann wird das Parlament gigantisch viel größer. Kommt halt auf die Anzahl Überhangmandate an. Na, aber das Konzept der Überhangmandate ist halt mit der Verhältniswahl nicht mehr kompatibel. Nicht bei den aktuellen Parteiverteilungen. Von daher, jo. So, Neues aus der Wirtschaft. Da gab es erstmal den Krisenjobverlust am Freitag. Weltweit gibt es heute etwa 30 Millionen mehr Arbeitslose als vor der Finanzkrise, geht aus neuen Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation hervor. Die ILO-Chef Ryder auf der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds vorstellen wird. Der warnte dann vor einer Verschärfung der weltweiten Erwerbslosigkeit. Insgesamt seien mehr als 200 Millionen Menschen betroffen und jedes Jahr drängten rund 40 Millionen zusätzlich auf den Arbeitsmarkt. Und dann hat die TK, hatte ich ja eben schon als Nebenbeimeldung, nicht nur die Praxisgebühr, wenn man dann nachweisen kann, dass man irgendwelche Blubbergedingens macht, sondern die Techniker Krankenkasse zahlt ihnen ihren mehr als 6 Millionen gesetzlich Versicherten im kommenden Jahr eine Prämie von 80 Euro. Entschied der Verwaltungsrat wegen der günstigen Finanzlage. Die zweitgrößte deutsche Kasse will ihren Versicherten zudem die Praxisgebühr von 10 Euro pro Quartal, wenn sie mindestens 4 Vorsorgemaßnahmen im Jahr teilgenommen haben. Bla 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 bla. Und dann ist ausgedrückt, ja, die TK gibt Geld. So, wie sie das zahlen wollen, ist mir nirgendwo begegnet. Weder meine krankenkasseninternen Informationsquellen noch sonst irgendwer hat da Informationen zu. Ich kenne wahrscheinlich zu wenig Leute im Dunstkreis der TK. So, gibt's Griechmussen in der Europäischen Zentralbank, gibt es neue Überlegungen zur Bewältigung der griechischen Schuldenkrise. Weil nämlich das deutsche EZB-Direktoriumsmitglied Asmussen, da ist er ja wieder, in der Süddeutschen Zeitung vorschlug, der Regierung in Athen Geld zur Verfügung zu stellen, die damit auf den Finanzmärkten eigene Staatsanleihen zurückkaufen könne. Weil, müsst ihr wissen, die Zockerbanken wollen das ja nicht mehr. Wenn die noch Geld in die Hand gedrückt kriegen, dann ist das ja viel besser. Man könnte auch einfach sich hinstellen und sagen, hey, die griechische Regierung erlässt, nein, alle Anleihen, die jetzt irgendwo auf dem Markt rumliegen, bezahlen wir nicht mehr. Kaufen wir nicht zurück. Gibt's kein Geld. Zack. Oh ja, das wäre die Pleite. Ja, das ist genau das, wo ihr nicht hinwollt. Tja. Ja? Aus irgendeinem Topf den Griechen Geld in die Hand drücken, damit sie es den Banken direkt in den Arsch blasen können, hilft aber auch nicht, Herr Asmussen. Auf diese Weise sei Griechenland in der Lage, seine hohe Schuldenquote zu drücken. Nein, ist es nicht. Weil das Geld, was ihr denen in die Hand drückt, damit sie es den Banken in den Arsch blasen können, das haben die Griechen nicht. Ja, das hilft überhaupt gar nichts. Ja, da kann man auch den Schuldenschnitt machen. Kann man sagen, hier, da, die Anleihen werden alle zu so und so viel Prozent nicht mehr bezahlt. Zack. Das ist nämlich das Gleiche. Das tut allerdings an den Banken mehr weh. Weil ich gehe mal nicht davon aus, dass der Herr Asmussen vorschlägt, dass die Griechen das Geld, was ihnen in die Hand gedrückt bekommt, in die Hand drücken, was sie in die Hand gedrückt bekommen, kostenlos kriegen. Nö, die kriegen einfach nur das eine Geld gegen das andere Geld. Ja, na, toll. Hilft nix. Na, es sei denn, Asmussen will vorschlagen, ja, die kriegen hier das, da so viel, wie sie an ausstehenden Anleihen haben, kriegen sie von uns für immer. Zack. Oh, Inflation, Inflation, Inflation. Also nein. Won't happen. So, auch am Samstag gab es dann die Schäuble-Lehnung. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hält sich zum EZB-Vorstoß für ein freiwilliges Rückkaufprogramm griechischer Staatsschulden bedeckt. Na, man ist davon abgesehen, das nennt sich in USA Quantitative Easing und wird von allen Leuten, die irgendwie Ahnung haben, auch kritisiert. Von daher, ja. Also Schäuble kritisiert. Dann hat die IWF die Krise bemerkt. Der Internationale Währungsfonds hatte die Industriestaaten aufgefordert, im Kampf gegen die Finanzkrise neben Sparmaßnahmen auch Anreize für das Wirtschaftswachstum zu setzen. Ach, herzlich willkommen in der Wirklichkeit. Dass übrigens Totsparen nicht hilft, haben Wirtschaftswissenschaftler schon lange vor Beginn der amtierenden Krise durch "Wir müssen aber sparen" bekannt gegeben. Ich finde es ja schön, dass auch dem IWF mal auffällt, dass das der Fall ist. In der Abschlusserklärung der Jahrestagung von IWF und der Weltbank in Tokio appellierten die Mitglieder zudem an die Euro-Staaten, die geplanten Banken- und Fiskalunion schnell umzusetzen. Die Europäische Zentralbank plädierte erneut dafür, zur Bewältigung der Schuldenkrise in Griechenland ein Rückkaufprogramm zu erasmussen. Also der IWF fällt dann auch mal auf. Ups, nur sparen hilft nicht. Ach. Dann gibt's die Vertrittsteuer, weil Grünen-Fraktionschef Trittin hat sich für eine rückwirkende Versteuerung von Vermögen ausgesprochen. Er sagte der Zeitung Welt am Sonntag, das würde Steuerflucht aussichtslos machen. Die von seiner Partei vorgeschlagene Vermögensabgabe betreffe nur 1% der Bevölkerung. Die Steuer soll auf Privatbesitz ab einem Vermögen von 1 Million Euro erhoben werden und 1,5% betragen. Nein, das geht doch nicht, weil der Mittelstand, Arbeitsplätze, Handbewegung. So, ich habe jetzt schon 40 Minuten. Dann gab es die Schäuble-Leugnung. Leugnung schreibt sich aber mit E, ne? Schubasch. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble erwartet keine Staatspleite Griechenlands. Das wird nicht passieren, sagte der CDU-Politiker in Singapur bei einer Veranstaltung der deutsch-singapurischen Industrie- und Außenhandelskammer. Es habe keinen Sinn, über den Austritt Griechenlands aus der Eurozone zu spekulieren, sagte Schäuble. Das wäre äußerst schädlich für Griechenland und die Eurogruppe insgesamt. Ach, ja, weil die Milliarden, die man dann zusätzlich in Failed Banks reinblasen müsste, die hat nämlich niemand. Ja, ich meine, okay, die 150 Milliarden, die zwischendurch mal in der Hypo Real Estate versunken sind, Und bei denen ich jetzt aus dem Stand nicht mehr wüsste, wie viele hunderte Milliarden noch in der Bad Bank der Hypo Real Estate rumliegen, die langsam verrotten. Die hatte eigentlich auch niemand. Dann gibt's Doofbrzb, weil der CSU-Generalsekretär Doofbrindt fordert ein deutsches Vetorecht gegen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank. Deutschland trage nämlich 27% des Haftungsrisikos und sollte deshalb bei den Stimmrechten eine Sperrminorität erhalten, sagte Doofbrindt im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Wer ein größeres Risiko trage, müsse auch größeren Einfluss bekommen, erklärte der CSU-Generalsekretär. Ja, dann wäre ich aber auch dafür, dass Hamburg ein Vetorecht gegen den bayerischen Landeshaushalt hat. Weil Hamburg zahlt schließlich auch Geld. Wie nein? Das ist mir scheißegal, was die Wirklichkeit sagt. Aber sein dummes Geblubber von wegen, oh, aber wir tragen so viele Risiken. Ja und? Die Gewinne kriegt Deutschland doch auch im gleichen Anteil, oder nicht? Ja, mal davon abgesehen, Deutschland verkauft Zeug an Länder, die sie es eigentlich nicht leisten können. Von daher, ja, Deutschland hat da schon alleine was von gehabt. Separatisten. Dann gibt's Troikuneins, weil die internationalen Geldgeber Troika ist nach Spiegelinformationen Uneins über ihren mit Spannung erwarteten Bericht zu Griechenland. Ursprünglich war zwischen der Troika aus EU, EZB und IWF sowie der Regierung in Athen vereinbart worden, den Schuldenstand des Euro-Krisenlandes bis zum Jahr 2020 auf 120% des Bruttoinlandsprodukts zu senken, was immer noch viel zu viel wäre. Aber nachdem sie sich gerade totsparen und die Einnahmenseite schneller fällt als die Ausgabenseite, sieht's heftig danach aus, je intensiver man spart, desto weniger gibt's eine Chance, irgendwo hinzukommen. Ja, am Dienstag gab es dann einen Sanktionsrekord, weil die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger könnte erstmals die Millionenmarke überschreiten. Allein in der ersten Jahreshälfte strafte die BIMBIS-Agentur für Arbeit knapp 520.800 Empfänger von Arbeitslosengeld II ab. Die BA bestätigte einen Bericht der Blöd-Zeitung. Dank der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt habe man im ersten Halbjahr mehr Stellen als sonst anbieten können. Und wie viele von den Stellen waren dazu geeignet, dass man davon hätte leben können, wie keine? So, dann gibt es ein Dispoch, weil vor allem kleine Banken und Sparkassen kassieren zu hohe Dispo-Zinsen. Obwohl sie sich selbst für 0,75% Geld leihen können, verlangten die Geldinstitute von ihren Kunden bis zu 15,32% Zinsen. Weil, müsst ihr wissen, die Banken, die müssen das Geld ja erst von der EZB für fast umme kriegen. Ist das Ergebnis einer Umfrage der Stiftung Warentest. Nur ein Drittel der mehr als 1500 befragten Banken und Sparkassen informierte demnach freiwillig über die Höhe ihrer Zinsen. Da ist auch der Brüller der, dass die zuletzt angeprangerten Bankinstitute ihre Dispozinsen gerade ganz gründlich verbessert hatten. Die sind dann nicht mehr ganz so gigantisch hoch. Oder dann ist ausgedrückt, ab an den Pranger mit denen, alle zusammen. Dann gibt's eine Wachssenkung, weil in der Schuldenkrise verliert die deutsche Wirtschaft zunächst an Fahrt. Der Arbeitsmarkt bleibt voraussichtlich aber trotzdem stabil. Wirtschaftsminister Philipp Rösler hatte bei einer Präsentation der Herbstprognose der Bundesregierung festgestellt, ja, das, was letzte Woche die Wirtschaftsweisen fallen gelassen haben, 1% Wachstum, das ist jetzt auch offizielle Aussage der Regierung. Ja, ach, der Aufschwung XXXXXXL. Ja, schön, dass wir den dann mal gemerkt haben. Schön, dass auch die Regierung den mal gemerkt hat. Dann gibt es eine Soffi-Längerung, die ist ein einziges Mal als D-Radio-Nachricht über mein Radar gehuscht. Der deutsche Bankenrettungsfonds Soffin soll 2 weitere Jahre bis Ende 2014 erhalten bleiben. Weil, müsst ihr wissen, ne, das haben wir ja eingeführt damals, als die Lehman-Bank pleite gegangen ist und plötzlich ganz viele Banken implodieren hätten wollen. Und die waren ja alle too big to fail und deswegen musste so lange Geld in die Banken reingeblasen werden, bis sie nicht mehr implodiert sind. Stellt sich raus, ja, das müssen wir auch noch permanent weitermachen. Also zumindest vorerst, und ich betone vorerst 2 Jahre weiter. Das Bundeskabinett verabschiedete in Berlin einen entsprechenden Gesetzentwurf. Darin ist auch festgeschrieben, dass künftig die Banken selbst für die Verluste des Soffin haften und nicht wie bisher die Steuerzahler. Und wo holen die Banken sich das Geld her? Über ihre Kunden. Nein, sowas. 55. So, dann gibt's Sperlin, die nächste Hilfstranche der internationalen Geldgeber für Griechenland, soll nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums auf ein Sonderkonto überwiesen werden. Nach Informationen des Deutschlandfunks sieht der Plan vor, dass Athen auf ein solches Sperrkonto nur einen eingeschränkten Zugriff hätte und von den Mitteln lediglich seine Auslandsschulden bedienen dürfte. Oder anders ausgedrückt, Berlin will, dass, also das Finanzministerium will, dass nicht nur die griechische Wirtschaft, sondern auch die griechischen Banken und der ganze Staat pleite geht. Weil Griechenland hat auch noch Ausgaben, die auch eventuell man nicht auf null runter reduzieren sollte, weil dann der Staat intern pleite geht. Ja, also das ist jetzt dann ein ganz offensichtliches, es geht nur noch darum, Banken das Geld in den Arsch zu blasen. aber schön, dass das Finanzministerium so ehrlich ist. Und dann gibt's noch einen Herzensstand, weil wenn die Rente nicht zum Leben reicht oder die Arbeit nicht möglich ist, füllt der Staat die Lücke mit der Grundsicherung. Die Zahl der Empfänger hat einen neuen Höchststand erreicht. Rund 844.000 Sklaven waren im letzten Jahr auf Hilfe angewiesen, weil nämlich sie weniger Geld durch Arbeit oder Rente bekommen, als sie zum Überleben mindestens benötigen. Ja, Altersarmut. Und nicht nur Altersarmut. Das ist ein Höchststand, das ist großartig. Das ist doch genau das, was die Regierung haben wollte. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es diese Woche wieder von Courtney Jean, Love Will Bring You Back. Aus dem Podsafe Music Network habe ich den Titel. ID3 Text sind da keine drin, deswegen kann ich euch nicht sagen, aus welchem Album der originär kommt. Oder der wievielte Titel das hätte sein sollen. 3 Minuten 52 ist das dann jedenfalls lang. Gefolgt vom Herrn Pispers, der dann am 9. Oktober sich zum Thema Steuereintreibung verbessern rund um Griechenland ins Benehmen gesetzt hat in 2 Minuten 43. Und ja, die Frage ist eigentlich schon, warum soll man eigentlich dauernd sparen und nicht einfach mehr Geld einnehmen? Das könnte die Situation auch verbessern. Aber kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Und für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Feedback hier zukommen lassen wollt, könntet ihr das zum Beispiel tun, indem ihr eine E-Mail an compiblog@gmail.com korrekt frankiert abschickt, einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 343 Teil 2 einstellt oder einen Tweet @kompott adressiert oder mich bei iTunes rezensiert oder einen Podcast macht, wo ihr mich drin erwähnt oder so. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt. Love is like a winding road, travels through the heart. So many times the path you take will leave you miles apart. There's no good time to say goodbye, so hard to walk away. You're standing at the crossroads now, and you know you cannot stay, 'cause the journey must be made.
WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. Heute reist Angela Merkel nach Griechenland. Und da fällt mir ein, dass ich Ihnen vor meiner Sommerpause eigene Lösungsvorschläge zur europäischen Schuldenkrise versprochen habe. Also, wenn man mit seinem Geld nicht auskommt, sehe ich grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder man gibt weniger aus oder man nimmt mehr ein. Nun geben die Griechen auf Befehl der Troika seit Jahren immer weniger aus und haben damit bisher nur eines erreicht. Die Wirtschaft ging in einen Sinkflug über, der Staat nimmt immer weniger Steuern ein und die Haushaltslöcher werden immer größer. Hat die Troika jemals vorgeschlagen, die Einnahmen Griechenlands zu verbessern? Haben Sie je gehört, das Land müsse seine reichen Bürger, die das Gemeinwesen jahrelang ausgesaugt haben, indem sie überhaupt keine Steuern gezahlt haben, jetzt endlich mal zur Kasse bitten? Immer wieder liest man, dass in griechischen Häfen reihenweise millionenschwere Yachten liegen, während in der ganzen Region kein Bürger mehr als 10.000 Euro im Jahr als zu versteuerndes Einkommen gemeldet hat. Da könnte man doch mal höflich nachfragen, wovon denn diese Yachten bezahlt worden sind. Gleiches gilt für die mit Sicherheit existierenden Luxusvillen. Und sollte die Besteuerung daran scheitern, dass keiner weiß, wem was gehört, empfehle ich folgende Vorgehensweise. Man klingelt an der ersten Villa und fragt höflich, wem die denn gehört und von welchem Einkommen die denn wohl bezahlt worden ist. Wenn sich keiner als Besitzer outen mag, lässt man den mitgebrachten Bulldozer anrollen und renaturiert das offensichtlich herrenlose Gelände. Schon während dieser Arbeitsbeschaffungsmaßnahme klingelt man an der nächsten Villa. Spätestens bei der dritten Villa wird sich ein besorgter Besitzer den freundlichen Fragen der Finanzbehörde stellen. Man könnte das Ganze auch live im Fernsehen übertragen, unter dem Motto: Wetten, dass Sie Ihre Steuern zahlen? Sollte sich herausstellen, dass eine Villa mit Schwarzgeld bezahlt worden ist, bittet man den Eigentümer höflich, die Steuern nachzuzahlen. Und sollte sich das Vermögen des Betreffenden zufällig vorübergehend in der Schweiz aufhalten, bekommt er 2 Tage Zeit für die Rückholaktion oder das Haus wird beschlagnahmt und sozial benachteiligten Familien zur Verfügung gestellt. Bei Luxusjachten empfiehlt sich ein ähnliches Vorgehen. Hätten die Griechen schon vor 2 Jahren begonnen, sich auf diese Weise systematisch durch ihr Land zu arbeiten, hätten sie sich die Renten- und Lohnkürzungen am Ende sparen können. Bis neulich.